Hallo und recht herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe und auch einem neuen Podcast, und zwar Lorewalker mit Chromie oder Marcel.
Und dem guten Maurice von Bonjour.
Hallo. Wir haben uns gedacht, hey, wir beide mögen die WoW-Lore echt gern und wir reden da gerne drüber und wir reden auch gerne miteinander. Also lass uns doch mal zusammen regelmäßig reden. Und dann haben wir uns zusammengesteckt und gesagt, hey, lass doch mal gucken, wie wir das am besten machen können.
Ja, so in der Richtung. Ne? Ich möchte nicht sagen, wir hören uns gerne reden, aber ja, wenn es um die Lore geht, ich glaube, das geht stundenlang. Das geht
ja,
stundenlang,
ja.
Das ist schön.
Das geht stundenlang. Und jetzt haben wir beschlossen, alles klar, komm, wir machen das folgendermaßen. Zum Add-on-Start, da gibt es sowieso viel, viel Interesse einfach. Und da wollen viele Leute auch unsere Meinung hören und so weiter. Also lass doch zum neuen Add-on anfangen mit einem Podcast oder zur Add-on-Ankündigung. Und jetzt ist die Add-on-Ankündigung gekommen und wir fangen jetzt quasi damit an. Das ist die erste Ausgabe. Wir werden die nächsten Wochen jede Woche einen veröffentlichen. Ja, wir nehmen den immer auf am Mittwoch und veröffentlichen. Nee, am Sonntag und veröffentlichen am Mittwoch. So rum ist richtig. Und genau. Und heute ist quasi die erste Ausgabe direkt nach der Dragonflight-Ankündigung.
Die ja wirklich sehr positiv ist, möchte ich mal direkt so als erstes sagen. Ich habe kaum Negatives gelesen, was mir wirklich ein sehr schönes Gefühl ist.
Ja, ich habe auch sehr, sehr wenig negative Dinge gelesen, gehört, was auch immer. Mhm. Wenn überhaupt, dann geht's eher so um Kleinigkeiten. Oder halt Leute, die einfach sagen, nee, für mich ist WoW jetzt vorbei und das ist auch okay so, ne? Manche ja, Leute, ne, die gehen halt weiter und die machen dann anderes Zeug. Aber diejenigen, die noch Interesse haben, die scheinen nach meiner Wahrnehmung auch eher positiv gestimmt zu sein, auf jeden Fall.
Ja, obwohl man sagen muss, die Information, also nur gerade die Ankündigung jetzt zu Dragonflight, ist mal so die erste Ankündigung für ein Add-on, die echt ganz aus der Reihe springt. Wir haben keine Ankündigung auf einer BlizzCon und nicht auf einer Gamescom. Sondern mal so ganz einfach ein Video, ging knapp eine Stunde mit ein bisschen Deep Dive, Cinematic und das war's eigentlich schon. Also recht dürftig, will ich sagen.
Ja, es ist, also genau, dadurch, dass die anderen Ankündigungen in der Regel auf einer BlizzCon waren oder ähnliches, hat man da ja immer noch diese Panels gehabt, ne, wo dann Entwickler gesprochen haben oder wo die Synchronsprecher einen Auftritt hatten und geredet haben oder wo die
Features
Künstler...
Features zum Beispiel. Ne? Features wurden dann nochmal tiefer erklärt. Ja. Ne?
Oder das genau, dass man quasi das Dungeon-Team oder so gesagt hat, hey, wir planen so und so viel Dungeons mit so und so viel Bossen und sowas. Das gab es diesmal nicht in dieser Form.
Was ich aber definitiv um einiges schöner fand, dass dieses Mal 3, 4 von diesen Devs aus diesen jeweiligen Teams sich zusammengesetzt haben und so darüber gesprochen haben. Das hat man nämlich vorher nicht. Da hat es ja meistens immer dann einer erklärt auf diesen Panels. Mhm. Und ich fand das richtig schön. Weil das so eine, man hat so eine richtig diese lockere Unterhaltung da gemerkt und diesen Enthusiasmus,
Ja, schön. Ich fand vor allem für amerikanische Verhältnisse, Blizzard ist ja ein amerikanischer Entwickler und wenn man sich anguckt, wie amerikanische Ankündigungen von Produkten funktionieren und so weiter, war es relativ natürlich. Also die Gespräche waren natürlich trotzdem geskriptet in gewisser Hinsicht, aber wenn ich mir angucke, wie das sonst häufig abläuft, fand ich es doch erfrischend, spontan in Anführungsstrichen.
Ja, schon. Schon. Und eine sehr gute Auswahl auch von den Leuten, die dort saß, fand ich. Die war wirklich sehr gut.
Genau, es war nicht nur sozusagen die Lead-Designer und Developer, die man alle so kennt. Es waren auch viele Gesichter, die zumindest mir komplett neu waren, zu großen Teilen. Das war, glaube ich, mal ganz nice. Vielleicht passt das auch ein bisschen in die aktuelle Situation rund um Blizzard, dass da ein bisschen gezeigt wird, hey, wir haben nicht nur die großen Köpfe, die über alles entscheiden, sondern wir wollen da jeden jetzt so ein bisschen mehr zu Wort kommen lassen.
Ja, was ja definitiv schön ist.
Ja.
Ja gut, der Lorewalker. Ich glaube, der Name, und ich glaube, unsere zwei Gesichter oder wie auch immer, lassen sich ja schon dafür sprechen, wir reden über die Lore.
Richtig, richtig. Wir haben überlegt, wie kriegen wir das verheiratet vom Namen? Das ist ja gar nicht so simpel. Einerseits, weil schon viele Namen belegt sind, Andererseits soll es ja irgendwie selbsterklärend sein, aber es soll trotzdem guten Bezug zu WoW haben, ein bisschen originell sein, irgendwie 1000 Ansprüche an einen Namen und jetzt ist es irgendwie Lorewalker geworden.
Ich glaube, insgesamt hatten wir so 30. 30? Ja. Doch, kommt hin, oder? Ich glaube, 30 Namen hatten wir mit Sicherheit, ja.
Ja, ja, ja.
Das war also schon sehr gut.
Ja, richtig. Also, wir hatten aber wirklich viel überlegt. Also, ich glaube, Lorewalker ist ganz gut, weil das hat so einen starken WoW-Bezug, weil es halt diese leeren Sucher gibt.
Mhm.
In Mists of Pandaria wurden die ja im Wesentlichen eingeführt. Aber es ist trotzdem ein Begriff, den man, glaube ich, auch relativ schnell versteht, wenn man nicht so tief drin steckt.
Glaube ich auch, ja. Auch hier danke nochmal natürlich an die Leute auf Twitter und auch überall woanders, die ja auch sehr viel Namen uns gesendet haben. Da waren zum Teil wirklich saucoole Sachen dabei, leider manchmal vergeben, aber wirklich sehr witzig auch manche. Sehr gut, definitiv.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich musste auch über das ein oder andere ein bisschen lachen.
Ja.
Also Antenne Ashara oder so.
Ja, genau. Zum
wirklich großartig.
Ja, der war gut, ja, der war wirklich gut. Hat Spaß gemacht, das zu lesen. War cool. Aber vor allem auch die Interesse dahinter zu sehen, dann ist natürlich sehr schön. Ja, wir steigen in ein neues Add-on, eine neue Erweiterung. Und das Komische daran ist, die hat mit Sachen zu tun, die vor 10.000 Jahren ja zum Teil passiert sind oder früh in World of Warcraft in der Lore passiert sind.
Ja.
Und was wissen wir? Nichts.
Ja, wir wissen, das ist richtig schwierig. Wir wissen alles und nichts gleichzeitig diesmal. Also das ist, glaube ich, auch tatsächlich, und da kommen wir in die perfekte Situation. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die Blizzard auch hat mit diesem Add-on, zumindest lore-technisch gesehen. Und zwar, die Lore über Drachen ist da, aber viele Leute kennen sie nicht. Also die Leute, die natürlich die Bücher lesen und insbesondere früher die Bücher gelesen haben, weil das liegt teilweise schon echt lange zurück, die sind natürlich im Bild, aber ein Großteil auch der Spielerschaft, die wissen nicht so viel über die Lore bezüglich der Drachen. Das heißt, für Blizzard wird es teilweise eine große Herausforderung sein, das Ganze zu vermitteln. Und vielleicht können wir da ja ein bisschen helfen.
Ja, vor allem sehe ich das auch, es ist ja mit einer meiner größten Kritikpunkte an WoW. Ich habe nicht viel Kritik an WoW, aber einer der Punkte ist definitiv die, wie sie es schaffen, den Spieler den Lore nahe zu bringen, ohne vielleicht auch Bücher lesen zu müssen. Und jetzt haben sie mit diesem Add-on tatsächlich wirklich die Chance, diesen Neuanfang, was ja auch 10.0 darstellen soll. Shadowlands hat ja das Buch, Kapitel war doch immer geschlossen. Und jetzt haben sie wirklich die Chance, wie du schon sagst, dem Spieler die Geschichte der Drachenschwärme, Galakrond, all sowas, was wir, die sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, natürlich wissen oder im Groben wissen, so viel weiß man, also man weiß ja nicht bis ins jede Detail alles. Und man kann das jetzt wirklich richtig schön offenlegen und passt auch zu diesem Charakter, wie sie gesagt oder wie sie dieses Add-on angekündigt haben, dass wir nicht mit einer Militärfraktion dort rüber gehen, sondern mit der Forscherliga oder mit Archäologen und sowas. Denn die Blutelfen-Forscherliga, sehr schönes Bild gibt's da, wo beide so ein Camp zusammen haben. Ne? Also die Forscherliga rechts und die Blutelfen links. Genau. Total schön, passt natürlich zu diesem Fraktionsübergreifenden, aber auch halt zu diesem, wir gehen jetzt hier mal in Frieden rüber und exploren, ne? Also entdecken und Lore halt, das ist wirklich cool.
Ja, es ist ja auch krass, also es gibt ein komplettes Novum aus meiner, also gleich zwei Nova, sagt man dann, glaube ich, wäre der richtige Plural, in diesem Add-on, und zwar zwei Sachen. Erstens, diese neue Landmasse, also die Dracheninseln, unterscheiden sich fundamental von allen Ländereien, Landmassen, Kontinenten, die wir bisher besucht haben, weil bisher war es immer so, egal wo wir hingekommen sind, dort leben schon echt viele Leute so. Also egal, wir sind in den Shadowlands, da gab es halt Einheimische. Auf den verheerten Inseln genauso. Riesige Städte wie Suramar und ähnliches.
Mhm.
Und jetzt bei den Dracheninseln, das ist größtenteils unbewohntes, unberührtes Land. Wir haben zwar diesen Zentaurenstamm und so weiter, können wir vielleicht gleich noch drüber reden, aber größtenteils ist das halt Natur. Also und wir kommen dahin und sagen, ja, hi, wir sind die Neuen hier, lass mal was aufbauen. Und das ist ja komplett neu. So, das gab's in dieser Form noch gar nicht.
Ja, ist cool. Das ist eine sehr coole Sache. Auch natürlich, wir müssen echt noch klären, wo sind die Dracheninseln? Das, was wir auch definitiv noch ansprechen müssen.
Ja, ja. Also ich sag's direkt. Also dann kannst du direkt gegensteuern und eine Gegenhypothese formulieren.
Ja, schieß raus.
Also ausgehend von den alten Konzeptzeichnungen für Vanilla-WoW, ne, würde man ja sagen, die Dracheninseln sind vermutlich irgendwo zwischen Nordend und den östlichen Königreichen. Aber jetzt ausgehend von dem Cinematic, den wir gesehen haben, wurde das so ein bisschen dargestellt, wie dass das Sundering nicht dazu führte, dass die Dracheninseln entstanden sind. Ja, also die große Zerschlagung führte ja dazu, dass der Urkontinent, das große Kalimdor, zersplittert worden ist in die vielen verschiedenen Kontinente, die wir kennen. Aber hier wird suggeriert, nee, die Dracheninseln existierten schon vorher. Damit das geht, müssen die Dracheninseln außerhalb des Gebietes positioniert sein, wo heutzutage die Kontinente sind. Also sage ich, dass ich das irgendwie jetzt versuche zu verbinden, es ist östlich von Nordend und nördlich der östlichen Königreiche. Also nicht dazwischen, sondern noch ein bisschen weiter außerhalb.
Ich würde sogar sagen, es wird definitiv nicht auf die Azeroth-Map draufkommen.
Das könnte auch sein.
Bin ich mir ziemlich, ich mir ziemlich sicher. Ich habe versucht, auch anhand der Bilder, wir haben hier ein paar Bilder aus den neuen Gebieten. Dort sieht man die Sonne. Man sieht verschiedene Uhrzeiten der Sonne und daran kann man ableiten, wie die Blickrichtung ist, gerade wenn man dann auch noch das Wasser sieht und so weiter. Und wir schauen auf jeden Fall immer irgendwie Richtung Süden dort. Es sieht ganz stark danach aus, dass die Inseln auch im Norden irgendwo liegen, ja, also Norden, Nordosten, stark mehr, eher mehr Osten als Norden. Also auch irgendwo rechts von, ja, Quel'Thalas müsste das sein. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass eventuell durch diese Zerschlagung oder was auch immer, wie das dann passiert ist, dass sie vielleicht noch ein bisschen weiter gerutscht sind und wir wirklich die Rückseite jetzt von Azeroth sehen werden. Oder dass das so sein wird. Also ich glaube nicht, dass es auf die Azeroth-Map mit draufkommen wird.
Das kann gut sein, ne? Also wenn, dann müssten sie wahrscheinlich vielleicht ein bisschen rauszoomen.
Ja.
Ist das schwierig, das jetzt zu positionieren auf der bisherigen
Karte? Weil die so groß sein sollen auch, ne? Wir wissen ja schon aus den Interviews und aus den Videos, dass das extrem groß sein sollen. Deswegen haben wir auch dieses Drachenreiten und sowas. Das ist
Im Übrigen, das lässt sich auch sehr, sehr gut verbinden mit der Darstellung in den Chroniken. Denn in den Chroniken, wenn man genau liest, also Wort für Wort, steht dort, dass die Titanen und die alten Götter und hast du nicht gesehen, auf dem Hauptkontinent unterwegs sind. Was halt impliziert, dass es Nebenkontinente gibt. Oder zumindest einen Nebenkontinent, können ja auch nur zwei sein insgesamt, weiß man nicht. Und ja, von daher, das ist jetzt nicht so, ich sag jetzt mal, es war nicht so in der Lore etabliert, zumindest nach meiner Lesart, dass es nur diese eine Landmasse gegeben hat, sondern es war auch schon vorher implizit da, dass es andere gegeben hat. Aber die wurden halt nie erwähnt, namentlich.
Nö, ne, wenn ja auch der Schleier drüber gelegt wird. Von daher, wie gesagt, also ich denke auch wirklich, es wird eine weitere eigene Karte für sich sein, nicht auf Azeroth, bin ich mir ziemlich sicher. Oder vielleicht kann man auf Azeroth irgendwie ähnlich wie Argus, ne, dass man ja auch Argus hatte man dann ja auf Azeroth irgendwie so drauf, also auf auf den verehrten Küsten drauf, Inseln. Da konnte man ja draufklicken und ist dann auf Azeroth auf Argus gekommen. Und sowas könnte ich mir für die Dracheninseln in der Azeroth-Map vorstellen, ne, dass dann irgendwie der Planet vielleicht sich ein bisschen dreht, sozusagen in dieser Map. Das kann ich mir
Vielleicht kriegen wir auch so Pfeile, wo wir draufklicken und dann sehen wir, wie die Weltkugel sich dreht oder so.
Genau, könnte.
Ein bisschen wie in Google Earth oder so.
Ja, zoom ran, ne? In Google Earth hat man schon einiges Interessantes gefunden. Wichtig ist, glaube ich, der allererste Schritt. Ich meine, bevor wir so ganz Dragonflight jetzt irgendwie so lore-technisch zerpflücken und auseinandernehmen.
Ja.
Wie kommen wir nach Dragonflight? Und da will ich dich, wie gesagt, da habe ich vorher schon gesagt und da habe ich Bock drauf. Ich habe zwei Hypothesen. Eine glaube ich.
Also meinst du jetzt, wie wir da hinreisen, meinst du?
Nee, nicht wie wir da hinreisen, sondern was passiert? Wir haben ja diese im Trailer diese Erschütterung, dass der Wächter wach wird und sieht, oh, okay, Kacke, hier brennt's, wir müssen Thyrs Nadel anschalten und den Schleier lüften. Das heißt, es muss ja irgendwas passiert sein. Diese Erschütterung muss irgendwas sein. Es ist natürlich, die meisten oder viel, was ich gelesen habe, gehen davon aus, dass das der Angriff vom Kerkermeister auf Azeroth war. Ich nicht.
Oh, okay.
Ich gehe davon also, definitiv ja. nicht aus, dass das so ist. Ich meine, man sieht zwar im Wasser dieses blau fluoreszierende im Cinematic, wo man stark davon ausgeht, okay, das könnte so Blut sein, Azerit, ne, also Azeroths Blut.
Mhm. Das könnte auch, ich sag jetzt mal, wenn wir in der Nähe von Nordend sind, was ja gut möglich ist, könnte das auch irgendwie so Frostmagie, Eismagie aus ja, Nordend klar. sein oder so.
Klar, klar, ja. Durch die Seelenschmieden natürlich, was da vielleicht auch so irgendwie war. Aber ich gehe stark davon aus, dass das ein bisschen danach ansetzt. Kommt daher, weil ich bislang weiß vom Datamining 925, dass wir da definitiv noch was kriegen werden und wir werden im Pre-Patch wird irgendetwas passieren. Wir wissen bereits, Tirith Fall im Norden wird überarbeitet. Wir haben jetzt mittlerweile für Patch 925 drei Cinematics. Die sind in diesem Patch mit drin. Einmal dieses The Winter's Queen's Gift, wo man ja immer noch denkt, das wird der neue Baum für die Nachtelfen. Und zwei weitere, die jetzt anscheinend für Tirith Fall eingebunden wurden. Eins hat drei Buchstaben, PLF, glaube ich, und The Lord and Final ziehe ich mir daraus. Ich glaube tatsächlich, dass da oben halt was Größeres im Gange ist. Ne? Wir kriegen auch diese Blutelfen-Paladin-Quest und sowas. Und meine Theorie und Vermutung, gerade weil Tyrs Nadel dort in Dragonflight und generell ja alles so ein bisschen auf diesen einzigen Wächter dort abzielt, finde ich, der ja als einziger wirklich seinen Job auch gemacht hat damals.
Müssen wir vielleicht ein bisschen erklären.
Ja, komm ich danach dann gerne drauf, bevor jetzt den Faden schneller verliere. Denke ich, dass diese Necromancer, die jetzt irgendwie gerade auferstehen in den Geisterlanden und da ja diese Geißelangriffe machen und man auch weiß, dass in Northend da Geißelangriffe kommen, denke ich, dass man Tyrs Hand gefunden hat. Und Tyr generell vielleicht was damit zu tun hat. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. Also ich sehe vieles, was darauf hinweist und hindeutet, dass in Tirith Fall, also für die, die es nicht wissen, jetzt hole ich aus, jetzt ist der Gedankengang zu Ende, für die, die es nicht wissen, Tirith Fall, das Gebiet in den östlichen Königreichen oben im Norden, ist Tyrs Fall übersetzt, also weil Tyr dort gefallen ist, weil er dort 6 Tage und Nächte gegen einen ich kann das nicht aussprechen.
Cetraxi, sage ich immer. Ob das hundertprozentig korrekt ist, weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall gekämpft hat, um eben Archedras und einer Dame geholfen hat zum Fliehen mit den Scheiben von Norgannon.
Genau, der erste Boss aus Uldaman. Wie hieß die Dame nochmal?
Oh ja. Ich hab's doch heute Morgen in den Chroniken offen gehabt, tatsächlich, weil wir auch darüber geredet haben. Aber ich such mal den Namen raus und du kannst
war's
mir sagen,
was Ilona oder so ähnlich?
Ja, doch, genau. Wächterin Ilona ist das. Ja, Wächterin Ilona.
Ja, irgendwie so auf jeden Fall.
Genau. Und da denke ich ganz klar, das ist nicht ohne Grund da oben alles. Und ich glaube, da passiert was pre-Event-mäßig, dann
Ironaya, sowas.
Oder genau, danke, super.
Ja. Ich hatte so ungefähr im Kopf. Den Namen liest man nämlich nicht alle Tage, ist schon ein bisschen her. Also vielleicht müssen wir ganz, ganz kurz, weil diejenigen, die überhaupt nicht im Bilde sind, die Geschichte rund um Tyr abhandeln.
Ja.
Vielleicht gehen wir da noch mal gleich ein bisschen detaillierter drauf ein, wenn wir diese Brocken brauchen. Aber es gab eine Zeit, wo die Titanenhüter zurückgelassen haben auf Azeroth, damit die auf Azeroth aufpassen. Und diese Titanenhüter, das sind Odin, Thorin, Freya und unter anderem auch dieser Tyr und noch ein paar weitere.
Loken und so, ja.
Und ja, dann ist eine ganze Menge passiert, weshalb die verschiedensten Titanenhüter ihre Aufgabe nicht mehr so richtig erfüllt haben. Aber Tyr ist bis zum letzten Tage pflichtbewusst dabei geblieben. So. Und dann entstanden irgendwann die Drachen, beziehungsweise genau genommen die Protodrachen. Und einer dieser Protodrachen, der sogenannte Galakrond, der war eine Bedrohung, weil der war so unglaublich riesig und zerstörerisch, dass Tyr wusste, hey, gegen den muss ich was tun.
Vor allem, er wurde ja immer größer und größer, weil er eben die eigenen Artgenossen gefressen hat und in sich aufgesogen hat.
Genau, also der Galakrond, das war sozusagen eine richtig heftige Bedrohung für Azeroth, eine apokalyptische Bedrohung. Und Tyr wusste, er muss ihn aufhalten. Und er hat dann gesehen, dass es ein paar andere Protodrachen gibt, die ein bisschen intelligenter sind als die restlichen Protodrachen Und diese Protodrachen, die er da entdeckt hat, die wurden später zu den Drachenaspekten. Ja, das waren unsere fünf zukünftigen Drachenaspekte, also Alexstrasza, Neltarion, Nostormu, Isera und Maligos. Maligos, ich vergesse immer Maligos, es ist furchtbar.
Der arme Blaue.
Auf jeden Fall, und dann hat er sie zusammengetrommelt und dann kämpften die sechs Leute, also die fünf Drachen und Tyr zusammen gegen Galakrond. In diesem Kampf verlor Tyr seine Hand. Aber sie besiegten Galakrond. Und diese Hand, die er verlor, hat er dann ersetzt durch eine silberne Hand. Und die Menschen und verschiedene andere Völker, die Vrykul zum Beispiel auch, also die Menschen gingen aus dem Vrykul hervor, die gedenken bis heute an diese Schlacht. Deshalb heißen die Paladine auch zum Beispiel die Paladine der silbernen Hand, weil das so eine ehrenhafte Verteidigung Azeroths war und so weiter und so fort und für Opferbereitschaft gilt, um seine Pflicht zu erfüllen und solche Geschichten.
Übrigens auch der Name Tyrus Fall stammt von den Vrykul, weil sie Tyrus Fall in Tyrus Fall aussprachen. Deswegen heißt Tyrus Fall auch Tyrus Fall, weil die Aussprache der Vrykul Tyrus Fall in Tyrus Fall umgewandelt haben.
Genau, die Sprache der Vrykul ist so ein bisschen, die soll wohl ähnlich sein wie die Menschensprache, was ja kein Wunder ist, wenn die Menschensprache aus der Vrykul-Sprache hervorgegangen ist. Aber sie klingt halt anders zu teilen. Ne? Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit irgendwie Althochdeutsch und modernes Deutsch oder so. Du hast halt so Wortähnlichkeiten, aber es ist halt doch irgendwie anders.
Verstehen tust du trotzdem keinen.
genau. So, auf jeden Fall etwas später eben gab es die Problematik, dass einer der Titanenhüter, nämlich Loken, von dem alten Gott Yogg-Saron manipuliert worden ist. Und die Details davon würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, aber der gute Tyr ist dann losgezogen und wollte von Loken unter anderem die Scheiben von Norgannon klauen. Die Scheiben von Norgannon war eine Art Geschichtsschreibung von was alles passiert ist. Und das dient so ein bisschen dazu, dass wenn die Titanen eines Tages zurückgekommen wären, hätte man die Scheiben von Norgannon und die Titanen gegeben, damit die nachgucken können, was ist passiert. So, das ist so der Sinn der Scheiben von Norgannon. Und der Tyr hat das auch geschafft mit ein paar Verbündeten, mit Archeles und so weiter. Und auf der Flucht quasi, also wo sie dann mit den Scheiben abgehauen sind, auf dieser Flucht musste Tyr zurückbleiben, um die Verfolger, die Loken dienten und Yogg-Saron dienten, zu besiegen, sodass Archedes und Ironaja die Scheiben von Norgannon nach Uldaman bringen konnten. Und Tyr, der dann zurückgeblieben ist, um gegen diese Cetraxi, diese Kreaturen der alten Götter, zu kämpfen, der tat das im heutigen Tyrisfall und er besiegte die Cetraxi, aber ist dabei selbst gestorben. Also es war quasi Doppel-K.O.
Er besiegte sie tatsächlich nicht beide, ne?
Aber er besiegte nur einen, ne?
Genau, er besiegte einen und der zweite wissen wir, glaube ich, gar nicht, oder?
Der war, glaube ich, damit. Jetzt, wo du es sagst, ich meine, es heißt, er hätte sich ins Meer gerettet. Also, dass er irgendwie so schlürfend davon ins Meer abgehauen ist. Ich glaube, so war's.
Genau, obwohl er hoffnungslos unterlegen gewesen war, hatte der Wächter der Gerechtigkeit beinahe beide Cetraxi getötet. Der überlebende Kirtix war Tyrs Ansturm nur um Haaresbreite entgangen und schwer verletzt in den Westen geflohen.
Genau, und der Westen wäre höchstwahrscheinlich das Meer, wobei das war vor der Zerschlagung. Das heißt, damals war da kein Meer, damals war da noch Landmasse.
Ja, so in den Eschental ist er abgehauen dann.
Ja, vermutlich. So oder was, dazwischen gab es noch mehr Land, was heutzutage auf dem Meeresgrund liegt.
Stimmt, klar.
Eins von beiden.
Ja. Ne? Irgendwie sowas, genau.
Genau, aber der Ort, wo quasi Tyr gefallen ist, ist nicht nur einfach Tyrisfall, sondern wenn ihr quasi jetzt im Spiel seid und ihr öffnet die Karte oder so oder ihr googelt Tyrisfall Glades als Map, dann kann man das sogar sehen, und zwar ganz im Westen, da gibt es so einen See. Und genau dieser See ist das quasi, ja. Also in diesem See ist Tyr gestorben und explodiert mit dem anderen. Hm?
Da kann man auch rein, da ist eine Höhle im See.
Genau.
Denn durch die Artefakt-Questreihe der Paladine und der Schattenpriester.
Genau, die Schattenpriester finden da Xalatas.
Genau, und die Paladine haben, glaube ich, das Schild. Tank-Paladine finden ihr Schild dort unten.
Ja. Übrigens, Thron der wahren Macht, kommen wir gleich noch drauf.
Ja. War auch schon am Schnattern, gerade so.
Genau, so, und das ist Tyr, ja. Also Tyr ist sehr, sehr stark verknüpft mit den Drachen und den Drachenaspekten. Und genau, und der ist da halt gestorben und dann gibt es noch diese ganze Geschichte mit der silbernen Hand. Und darüber hinaus, was noch ganz wichtig bei Tyr zu erwähnen ist, ist, dass er mein Lieblings-Titanhüter ist.
Genau, deswegen habe ich es angesprochen. Was aber man noch erwähnen sollte, eben diese Hand hat damals und eigentlich aus diesem See herausgeschaut. Also da war der See vielleicht noch nicht gewesen oder was auch immer. Auf jeden Fall hat diese Hand dort herausgeschaut, diese silberne Hand. Es gibt doch irgendwo ein Bild. Ich glaube, du hast es gestern noch in deinem Video gezeigt. Ja. Da gibt es ein Bild von dieser Hand und diese Hand ist nicht mehr da.
Genau, die ist verschwunden. Also man weiß wirklich nicht, wo die hin ist. Die ist einfach weg. Um diese silberne Hand von Tyr, mit der er seine echte Hand ersetzen musste, um diese Hand haben sich damals die Vrykul angesiedelt. Und die haben quasi den Tyr und seine Heldentat verehrt. Und über die Jahrtausende sind die Vrykul, wie soll man sagen, verkümmert, könnte man vielleicht sagen, ja, wodurch sie zu den Menschen geworden sind. Also das ist auch der Ursprung der Menschheit innerhalb von World of Warcraft. Aber diese Hand ist halt irgendwann weg gewesen. Und es gibt keine Geschichtsschreibung darüber, wie diese Hand verschwunden ist.
Vor allem muss man sich halt auch mal hervorrufen, wie groß diese Hand ist. Also wenn man die jetzt auf Lordaeron, also auf das Schloss Lordaeron drauflegen würde, wäre Lordaeron platt.
Ja.
Die ist wirklich groß.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass in einem Buch, boah, ich weiß gerade nicht mehr, welches es war, ich suche das mal parallel raus, dass in einem Buch geschrieben steht, dass Tyr seine Größe verändern konnte.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, konnte er die Größe seiner Hand ebenfalls verändern? Und ist die Größe der Hand auch nach Tyrs Tod immer noch veränderbar? Schwierige Fragestellung.
Ja, sehr.
Also es ist sehr, sehr schwierig, Aussagen über die Größe zu machen. Aber nach der einzigen Darstellung, die wir haben, ist diese Hand, ich würde sagen, mindestens so 10-mal so groß wie ein Vrykul, also irgendwas um die 20 Meter.
Locker, ja. Würde ich auch behaupten. Also man hat gesehen, über diese Baumkronen hat sie schon noch sehr weit herausgeragt.
Ja, und das ist natürlich so, die lässt man nicht mal eben so verschwinden. Das ist nicht so wie bei vielen anderen Artefakten, wo du sagen kannst, naja, das lasse ich mal mitgehen. Dementsprechend, wann auch immer das passiert sein muss, muss entweder hinterher jemand sehr, sehr gründlich alle Aufzeichnungen dafür über verschwinden lassen haben. Ja, also das bleibt ja nicht unbemerkt. Oder das ist auch noch verknüpft mit einem Völkermord gewesen, dass einfach jeder, der das mitbekommen hat, getötet worden ist.
Ja, und das ist eben jetzt dieses Interessante. Und deswegen, weil ich auch, wie gesagt, auch noch weiß, dass der so dein Lieblingswächter ist. Übrigens meine auch generell wegen der Namensgebung von Tyr, weil Tyr aus der wirklichen Mythologie und sowas mir sehr, sehr extrem, sehr zusagt. Kam ich auf diese Idee. Weil, ich meine, wir haben die Tyrs Nadel da. Wir haben ganz viel darüber, ne? Das wäre schon echt Quatsch, wenn da nicht irgendwas mit Tyr kommt.
Ja, genau. Also das denke ich auch. Also wie du schon sagst, wir haben Tyrs Nadel, was ist ein sehr, sehr krasser, also es ist ein direkter Bezug zu Tyr. Wie gesagt, für die Drachen ist er wichtig.
Ja, ich denke auch also, für die Wiedererlangung der Macht. Wie wir wissen, die Drachenaspekte gerade eben haben keinerlei Macht, können sich nicht mehr wirklich fortpflanzen. Mhm. Sie brauchen irgendwie wieder Macht. Und wer, wenn nicht Tyr? Ich glaube nicht, dass wir Odin überredet kriegen.
Odin ist ein schwieriger Charakter. Ja. Wir haben Odin jetzt in Shadowlands besucht, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass er jetzt wieder eine größere Rolle spielt.
Ja.
Und Odin hat, also eine der letzten Dinge, die Odin zu uns gesagt hat als Spieler, war, hey, jetzt wo ich frei bin, weil Helia ist ja jetzt Geschichte und so weiter, jetzt wo ich wieder frei bin, wäre es eigentlich mal an der Zeit, meine Freunde zu besuchen, also die anderen Titanhüter und zu gucken, was die so treiben. Das heißt, das klingt schon zumindest so ein bisschen so danach, dass Odin wieder Initiative ergreifen will. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er was Gutes in Schilde führt oder sonst irgendwas. Das heißt erstmal nur, dass er irgendwas tut. Und vielleicht ist er ja derjenige, der die silberne Hand findet.
Oder sie hat.
Oder sie hat, ja.
Oder sie längst hat. Weil Odin ist natürlich einer dieser Personencharaktere, der so eine Hand auch wegnehmen könnte. Der die Macht dazu hätte, auch wahrscheinlich den Würkul vor Ort irgendwie Gedankenreinigung oder sonstiges zu machen, warum die Hand weg ist, was weiß ich. Der passt halt einfach sehr gut als jemand, der so eine Hand wegnimmt. Wir wissen, dass Odin damals, also, ne, wie wir schon sagen, Tyr ist ja sehr stark mit den Drachenaspekten verbunden und hat halt mit ihnen Gralakrond besiegt und war auch der Fürsprecher, dass sie überhaupt zu Aspekten gemacht sind. Im Gegenzug, Odin war sehr dagegen. Der wollte es nicht, überhaupt nicht.
Und, also Odin ist der Einzige, ja. Der Einzige, muss man betonen, der ausdrücklich dagegen war.
Ja.
Ra war meines Wissens nicht anwesend, das heißt, seine Stimme ist Enthaltung und alle anderen haben dafür gestimmt. Also die
Ra war schon verschwunden.
Genau. Also alle waren dafür, Odin war dagegen und Ra war nicht anwesend.
Ja.
Das gibt Odin eine Sonderrolle in Bezug auf die Drachen.
Ja, und wenn man jetzt noch bedenkt, was der so schon alles falsch gemacht hat, der Kerl, ich mein Auge abgeben, so, das wäre alles, Shadowlands wäre nicht passiert, wenn Odin nicht gewesen wäre, kann man eigentlich grob zusammenfassen.
Ja, also in vieler, also Kataklysmus wäre auch nicht passiert. Also nee. Odin hätte, vielleicht, man können, also wenn man ein bisschen zynisch ist, könnte man sagen, Odin hatte recht.
Ja, okay. Ja, schon. Ja, aber ich sehe Odin als Boss irgendwann tatsächlich.
Ja, der ist schwierig. Also für mich ist der so weder, der ist halt gar nicht, also überhaupt alle Charaktere in WoW sind ja nicht wirklich gut und böse, das ist ja immer so eine Geschichte für sich. Aber ich finde, Odin ist so ein richtiges Paradebeispiel dafür, dass du nicht klar sagen kannst, ist der jetzt eigentlich gut oder böse. Der macht halt viel Scheiße, aber der macht das eigentlich immer aus einem guten, also einer guten Absicht.
Ja, ich meine, hat Sageras auch mal gesagt.
Das stimmt, aber Sageras Vernichtung des Universums ist dann vielleicht schon ein bisschen übertrieben heftig.
Ja, schon, das ist schon eine andere Angelegenheit, ja. Die Dimension ist halt einfach eine andere, das ist das Problem, ne?
Es ist übrigens Dawn of the Aspects, da steht drin, dass Tyr seine Größe verändern
kann. Ah, okay. Aber wie gesagt, da sehe ich auf jeden Fall Parallelen und kann mir sehr gut vorstellen, dass dies in 925 Prepatch kommen kann. Ne, weil wir haben ja da diese Necromancer, keine Ahnung, diese Sun Line, der jetzt da die Geißel übernimmt und dann, er sagt ja auch Liadrin schon, wir müssen aufpassen, denn, nicht Liadrin sagt es, sondern Aetas sagt es, dass jeder, selbst popelige Magier, Necromancer, es jetzt schaffen könnte, ohne die Krone, über die Geißel zu herrschen. Oder Teile der Geißel zu herrschen. Und
was gar nicht mal schlecht sein muss.
Nee, sehe ich auch so. Den Cast mit großer Armee finde ich ganz gut.
Also tatsächlich ist ja sogar so, dass die Geißel war ja immer eine Bedrohung. Ne? Das wurde uns ja immer erzählt. Und der Clou an der Geschichte ist, es wird immer so erzählt, dass der Lichtkönig verhindert, dass die Geißel außer Rand und Band gerät. Und jetzt wird das umgedeutet, indem man sagt, naja, wie wär's denn, wenn kein Lichtkönig bedeutet, die Geißel ist uneins und zerfällt in einen Bürgerkrieg.
Ja, nicht nur das, sondern Teile der Geißel können von der schwarzen Klinge definitiv kontrolliert werden und verstärkt ja auch irgendwie so unsere Verteidigungsarmee von Azeroth.
Ja, so lange, bis irgendjemand von der schwarzen Klinge mal komplett am Rad dreht. Ne? Weil wir dürfen nicht vergessen, diese Todesritter Jungs, das sind doch einfach Leute, die einfach richtig Bock haben, mal so Leute abzuschlachten. Das ist so ein bisschen die Idee.
Ja, die mögen's tot.
Die Todesritter. Also solange wir keine Friedenszeiten haben, ist das nice, die Ritter der Schwarzen Klinge zu haben. Weil dann können die sich abreagieren. Aber wehe dem Tag, an dem wir Frieden haben auf Azeroth.
Ja, das ist halt wirklich, spricht jetzt auch natürlich wieder voll zu Dragonflight. Kein Militärbündnis, was vor Ort ist und sowas, Frieden, Frieden, Frieden. Aber gleichermaßen teast sich jetzt in 925 halt schon an, die Geißel, oder jetzt im Epilog wurde ja auch, ne, zwischen dem Gespräch von Darion und der Bolvar, dass halt in Eiskrone für Ruhe gesorgt werden muss, ne? Also,
ja,
ich sehe da Spannungspunkte.
Ja, definitiv. Ja, also
was wäre denn deine Theorie, wie wir nach Dragonflight kommen? Also was war die Erschütterung deiner Meinung nach?
Also ich habe, also die offensichtliche Antwort ist gerade die, die mich am meisten überzeugt. Und zwar, dass die Ereignisse rund um Soval und die Aktivierung der Schmiede des, ich weiß gar nicht, wie die, hat die Namen, Schmiede des Ursprungs, ist, ich wollte gerade Schmiede des Ursprungs sagen, das ist falsch.
Nee, das ist Kammer des Ursprungs. Aber da
Genau,
ist ja wahrscheinlich die Schmiede des Ursprungs, also ja.
also auf jeden Fall die Schmieden Selbstmordes, so. Die Aktivierung muss ja, hat ja zwangsläufig dazu geführt, dass
By the way, wir wissen
Soval.
immer noch nicht, ob das in Seraph Mortis ist, ne?
Stimmt. Aber in dem Raid,
Ja, klar.
Grabmal der Ersten, also auf jeden Fall, Soval hat ja Energie von Azeroth abgezogen über die Seelenschmiede. Und dieser Energieentzug, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass Azeroth ist ja irgendwie am Schlafen, solange sie noch ein Baby ist als Weltenseele. Und jetzt hat Soval sie so doll gepiekst, dass Azeroth vielleicht nicht wach geworden ist. Das wäre zu viel gesagt. Dann wäre sie vielleicht keine Weltenseele mehr, sondern ein Titan. Aber dass Azeroth sich zumindest kurz mal schütteln muss und
Ja,
sich auf die andere Seite hinlegt.
mal kurz umgedreht, ne?
Ja, genau. Und das, ja, dass das quasi die Aktivierung oder die, das Erwachen von Azeroth darstellt.
Ja, es ist sehr offensichtlich, natürlich. Es ist wirklich sehr offensichtlich. Da passen mir nur so ein, zwei Sachen nicht. Ich kann mir vorstellen, wir haben ja den Epilog da, Shadowlands und hast du nicht gesehen. Der ist ja natürlich nach Soval passiert. Ein Tag, 2 Tage, 5 Tage. Ich glaube, das hat ein bisschen gedauert, bis man Lord Remar Theron und so was alle rangeholt hat, dass sie wirklich da sind für den Richturteilspruch zu Sylvanas.
Ja,
Und
lass es einen Monat gewesen sein,
genau,
so.
also wäre da in der Theorie schon der Schleier offen gewesen. Wenn wir beim Epilog sind, ist der Schleier schon, müsste schon offen sein.
Das könnte sein, ja.
Das heißt, es hat keine Sau mitbekommen, dass die Drachen alle abgehauen sind.
Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wer würde das denn mitbekommen können?
Der Drachenmal-Clan zum Beispiel. Der würde es definitiv mitbekommen, wenn der rote Drachenschwarm da oben auf einmal abhaut. Wir haben einige Verbündete im Würmruh-Tempel. Das heißt, da würde was passieren. Khadgar kommt ja zum Beispiel in 925 nach Oribos. Der kriegt mit Sicherheit sowas mit. Jaina Kallegos, ich weiß nicht, ob die, klar, die sind ein bisschen, ne, so. Aber
Ja,
ich
so eine
denke.
On-Off-Beziehung
Ja,
von den
genau.
beiden.
Aber ich denke, Kallegos hätte mal kurz über Gedanken gesagt, ey, da ist was, ne? Passt mal auf dich oder
Ja.
so.
Oder.
Dalaran? Dalaran, Kallegos?
Ja. Ich weiß, was du meinst, aber was ist denn, wenn die Drachen so ein bisschen vereinbart haben, an dem Tag, an dem das passiert, reden die mit niemanden, weil die nicht wissen, was das bedeutet. Und dann fliegen die einfach weg. So und okay,
Ich
so, keine
verstehe
Ahnung, wo
ich,
die
worauf du hinaus
hinfliegen.
willst, aber dann würde man noch, je nachdem, wo sich jetzt tatsächlich die Dracheninseln befinden, man sieht ja im Cinematic, wie viele Drachen da kommen. Da kommen ja wirklich viele, wahrscheinlich alle. Und man müsste dann ja, egal, irgendwo müssen die Drachen drüber geflogen sein. Also wenn sie über Silbermond drüber fliegen, über Dalaran, irgendwo müssen sie drüber. Und irgendeiner muss gesehen haben, das ist nicht normal, dass da jetzt gerade so viele Drachen vielleicht fliegen. Die machen gerade keinen Sonntagsausspaziergang. Also, das ist so das Erste, was mich daran ein bisschen stört. Weiteres ist, dass das zeittechnisch, glaube ich, nicht so ganz reinpasst, weil wir gehen ja direkt danach, denke, also ich denke zumindest, gehen wir ja auch rüber mit dieser Forscherliga und so weiter. Wir kommen ja nicht gerade aus Shadowlands zurück und brechen dann auf, so, weißt du? Da vergeht ja meistens schon immer so ein bisschen Zeit. Das ist so das Nächste. Wir hatten immer so zwischen den Dead-Ons ein bisschen Zeit. Okay, WoD zu leechen, nicht. Das war halt krass. Aber ansonsten hatten wir ja immer unsere
Ja.
Zeitpunkte dazwischen.
Du, ja, ich verstehe, was du meinst. Das Ding ist ja auch, wenn jetzt der nächste Patch kommt, 9.2.5, der ist ja dann noch nach dem Richturteil. Also selbst wenn wir das
Genau.
jetzt noch irgendwie zurecht argumentiert bekommen können, müsste ja eigentlich das Ereignis mit den Drachen noch mal danach geschehen, ne?
Genau. Deswegen gehe ich halt stark davon aus, dass wir in 925 schon mal ein bisschen irgendwas in Tiris Fall vielleicht sehen, also zusätzlich zu dieser Paladin-Reihe, dass wir dort vielleicht in Tiris Fall, wo ja auch die Map sich verändern soll, da wissen wir safe, die Map wird sich verändern, wir haben Cinematics, wir haben Hinweise bis zum geht nicht mehr, wir haben wieder ein neu aufgebautes Brill auf einmal, und wir wissen, da passiert was, wo halt Tür liegt. Und das nächste, das kommt nämlich auf meine zweite Vermutung, die ich habe, warum oder wie wir nach Dragonflight kommen. Wir haben ja auch die Quest rund um die Dunkeleisenzwerge, die ja da ein bisschen buddeln und so. Wir wissen, die Dunkeleisenzwerge sind im Schwarzfeld. Wir wissen, Uldermann ist um einiges größer, als wir es bereits gedacht haben. Also wir kennen ja die Instanz im Norden der sengenden Schlucht, brennenden Steppe. Ich vertausche die beiden Gebiete immer. Da ist ja im Norden der Eingang zu Uldermann. Und als dann der Kataklysmus war, wurde ja noch ein bisschen mehr freigelegt von den Ruinen unten drunter. Und wir wissen bereits, dass eine Dungeon in Dragonflight die verborgenen Kammern von Uldermann sein sollen. Also was ist, wenn die Dunkeleisenzwergen-Quest vielleicht noch gar nicht komplett fertig auf dem PTR drauf ist, weil das ist sie anscheinend auch nicht, wenn die ein bisschen zu tief gebuddelt haben und an Uldermann angeklopft haben und einen Schalter gefunden haben und es hat Brutz gemacht. Weil Todesschwinge war extremst interessiert an Uldermann. Ja. Er war auch derjenige, der die Ausgrabungen dort überhaupt gestartet hat und alles Mögliche der Forscherliga. Und er ist ja auch derjenige, der die Draktür erschaffen hat.
Nefarion auch.
Ja, klar, auch Nefarion auch, definitiv. Also deswegen auch da der Schwarzfels, ne, deswegen hat er ja auch den Schwarzfels genommen, weil er auch dann unter, ne, da drunter und sowas.
Es ist ja auch so, jetzt mal anders gedacht, selbst wenn das mit Nefarion und Todesschwingen und so nichts zu tun hat, ich habe ja gerade diese Geschichte erzählt mit Archedas, Eronaya und Tyr, die Scheiben von Norgannon geklaut haben.
Ja.
Und Tyr ist ja zurückgeblieben und dann sind Archedas und Eronaya nach Uldaman geflüchtet. Und über all die Jahrhunderte oder Jahrtausende ist es doch gut möglich, dass sie sich gedacht haben, hey, lass doch mal nach Tyr gucken. Und vielleicht haben die das gemacht oder die haben zumindest Leute ausgesandt. Und vielleicht haben die, also zum Beispiel Archedas in Eronaya, die silberne Hand von Tyr geborgen und nach Uldaman gebracht.
Maybe, ja, definitiv möglich. Ich meine, Archedas ist nicht zurückgeblieben, sondern, also direkt nachdem Tyr gefallen ist, ist ja Eronaya zurückgekommen und hat ja auch überhaupt dann diese Namensgebung gemacht und alles Mögliche. Das heißt, sie hatte schon diese tiefe Verbindung, aber klar war der Fokus erstmal die Scheiben wirklich wegzubringen und alles Mögliche. Also die potenzielle Chance, dass sie dann irgendwann nochmal zurückgekommen ist, ist definitiv da und so also ganz unmächtig war sie oder auch Archedas ja jetzt nicht.
Nee. Also man kann schon sagen, das waren mindere Titan-Geschmiedete. Die sind nicht auf der gleichen Stufe wie ein Odin oder wie ein Tyr. Aber die hatten trotzdem schon eine Hausnummer. Also besonders besonders Archedas. Eronaya ist schon eher eine normale Titan-Geschmiedete.
Ja, genau, sie war ja auch eher wegen so Aufgaben eingesetzt, ne? Das ist ja nicht dann so, dass sie Hüter, Verteidiger, sonst was war. Archedas ist ja tatsächlich ein Hüter.
Richtig. Wobei ich habe auch immer so ein bisschen rausgelesen, dass Eronaya und Archedas vielleicht eine Love Story haben.
Ja. Aber
vielleicht habe ich auch immer zu viel reininterpretiert. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Blizzard ist da sehr unkonkret, wenn es um solche Dinge geht.
Ja, klar. Und vor allem ist es schwierig bei diesen Wächtern, weil die ja gar nicht so extremst eigenes Handeln hatten, wie jetzt zum Beispiel in Odin, Lokin oder sowas, ne? Die Wächter waren ja da ein bisschen platter, möchte ich mal gesagt.
Richtig.
Also das wäre jetzt so das Zweite, was ich mir denken könnte, dass die Dunkeleisenzwerge halt irgendwie, ja, an Uldermann klopfen oder halt Eronaya dazu.
Ja, kommen. Sehr spannend. Gerade eben habe ich schon Xalatas angesprochen und den Thron der Macht.
Ja.
Also Xalatas war auch dort, wo Tyr gestorben ist. Ja, findet man als Shadow Priest dort, kann jeder nachspielen, einfach Schattenpriester erstellen und also Artefaktwaffe dort bergen, ist direkt die Quest für die Waffe. Und später in Battle for Azeroth war das, bringen wir ja quasi, wie sagt man, also wir befreien ja Xalatas. Und außerdem bringen wir den Dolch ja zu, Ashara. So. Aha. Und Ashara verschwindet dann in Nyalota gibt es einen Dialog. Ist jetzt eine weite Brücke, ich weiß. In Nyalota gibt es einen Dialog zwischen Ashara und Sylvanas. Und Ashara sagt mehr oder weniger, ja, ihr findet mich beim wahren Thron der Macht. Hm. Was ist, wenn die gute Ashara weiß, auch über Xalatas irgendwie, dass, dass sie das über Xalatas erfahren hat, in welcher Form auch immer, wo dieser Thron der Macht ist. So, jetzt ist die Frage, was ist der Thron der Macht? Vielleicht ist der Thron der Macht die Schnittstelle, die Titanenmaschine, mit der man Azeroth auf Knopfdruck aufwachen kann.
Ja. Ja.
Weil wir haben keine Idee, was das sein soll.
Nee, gar nicht. Ich meine, wir haben ja auch so viel Titangeschmiedete schon, ne? Wenn wir jetzt die Tyrs Nadel sehen, die konnten den ganzen Kontinent einfach mal verdecken. Wenn wir in Uldum und Uldua sehen, die Titanmaschinen, die halt einfach Azeroth resetten können. Und ja, der wahre Thron der Macht kann aber auch vielleicht etwas sein, was all diese Maschinen verbindet. Also um eventuell Azeroth aufstehen zu lassen. Aber glaubst du, ich meine, sie haben ja, die Titanen haben ja Azeroth schlafen lassen. Weil sie war noch nicht ready, noch nicht bereit, oder sie sollte ja von sich selbst aus schlüpfen. Genau. Meinst du, die bauen dann einen Notfallknopf ein, von wegen, wenn ich erwachsen werden kann, dann bitte hier drücken oder so?
Ja, ist so quasi die Kaiserschnittgeburt für den Fall aller Fälle. Okay. Weil die Titanen sehen ja, also die Titanen sind immer so Sicherheitsfanatiker. Die bauen für alles einen Sicherheitsmechanismus ein.
Keiner funktioniert.
Was nur passieren könnte. Die haben nicht immer, also die haben immer so Backup-Pläne und so. Also im Grunde genommen haben sie sogar nur Backup-Pläne. Das ist das Grundproblem der Titanen. Die haben nie einen eigenen Plan. Die haben nur Backup-Pläne. Und deswegen geht immer alles schief. Weil sie nie einen richtigen Plan hatten. ist zumindest meine Analyse. Und das ist wieder ein weiterer Backup-Plan. Sie haben sich nie überlegt, wie können wir Azeroth eigentlich wirklich großziehen, sondern sie haben sich nur überlegt, was passiert, wenn wir es verkacken.
Ja. Ja, aber ansonsten kann ich mir tatsächlich recht schwer was unter dem Thron der Macht vorstellen. Vielleicht, ich meine, als Tyr gefallen ist. Nee, Quatsch, da war ja noch keine Zerschlagung. Aber hätte die Hand von Tyr, die muss ja dann ungefähr sogar tatsächlich so Suramar-mäßig sein.
Wie meinst du das?
Tür ist ja gefallen, der Citraxi, Clitaxi, wie auch immer, der Taxiauto, ist abgehauen Richtung Westen. Kann er vielleicht direkt die Hand mitgenommen haben? Weil wenn er nach Westen geht, wäre er ja nicht an Suramar, sondern an Nasjata vorbeigekommen, ne? Was ist, wenn dort schon immer die Hand lag, irgendwo?
Könnte gut sein, es gibt so eine ein bisschen abgefahrenere Theorie. Ich weiß nicht, ob du die kennst, mit dem Silberwald. Dass der Silberwald quasi auch zur Tirisfall gehört, dass der jetzt halt nur anders genannt worden ist, weil da halt viele Silberblätter wachsen, whatever. Aber dass das eigentlich ein Gebiet ist, weil die sowieso nebeneinander liegen. Und dass der eigentliche See, in dem Tyr wirklich gestorben ist, der See in Silberwald ist. Ich habe gerade den Namen vergessen.
Lordamasee.
Weil von dort aus bis an die Küste im Westen ist so eine Schneise. Also es ist eigentlich ein sehr gebirgiges Land, aber da ist auf einmal so eine Schneise. Und dass quasi der Citraxi, der die Hand im Schlepptau hatte, die einfach übers Land gezogen hat und dabei alle Berge platt gemacht hat.
Ja. Glaube ich nicht, denn du hast ja den Eingang im See.
Ja, das stimmt.
Das ist schon schwierig. Wobei, Tür ist groß. Wir sehen, ich versuche mich gerade zu überlegen, ich habe es mit dem Parler und mit dem Priester gemacht. Ich versuche gerade zu überlegen, was sehen wir da unten in der Höhle? Sie ist ja nicht wirklich groß, die Höhle. Wir sehen ja nicht wirklich viel.
Das stimmt, man sieht da sehr, sehr wenig.
Ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie seinen Körper generell komplett sieht. Also komplett auf gar keinen Fall.
Ich glaube gar nicht. Also, außer ich habe es komplett falsche Erinnerung. Aber nach meines Wissens haben wir kein Bild im gesamten Kanon von Tyr. Also nichts, außer diese Hand.
Das stimmt, ja. Ja, ich glaube auch, dass da sieht man nichts. Vielleicht so ein Fingernagel oder so. Mehr könnte man aber auch nicht sehen. Deswegen, es könnte natürlich durchaus sein, vielleicht hat er auch einen Bogen gemacht, das weiß man ja nicht.
Ja, oder es könnte auch sein, guck mal, die haben nach der Lore-Geschichte, haben die doch irgendwie, was war das, 6 Tage, 7 Tage gekämpft?
6 Tage, ja.
6 Tage. Ich sag jetzt mal so, jeder gute Boxer weiß, Bewegung ist alles. Also die müssen ja nicht die ganze Zeit im gleichen Gebiet gekämpft haben. Also vielleicht haben die da angefangen, im Silberwall zu kämpfen. Da wurde ihm bereits die Hand abgeschlagen, dann haben die weitergekämpft und er ist aber erst gestorben im heutigen Tieresfall.
Ja klar, das kann natürlich durchaus sein. Das kann durchaus sein. 6 Tage, da bewegst du dich, glaube ich, schon ein bisschen.
Ja.
Wenn man so lange feiert. Vor allem, er hat ja gegen 2 Stück gekämpft. Das heißt, da ist ja generell die Bewegung mit Sicherheit gewesen. Ja, kann durchaus sein. Und dann die Hand in Nasyatar, der wahre Thron der Macht. Enzoff mit der Hand von Tyr.
Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Tintenfisch auf einem seiner Tentakel diese Hand draufgestellt hat.
Okay, ja. Reiß mir die Bilder aus dem Kopf, bitte. Ja, aber das könnte natürlich schon mal sein. Ich sag ja auch immer noch, Enzoff ist nicht weg, auf gar keinen Fall. Den guten Sotti sehen wir noch oder hören wir noch oder wie auch immer, flüstert noch. Könnte aber ein guter Aufhänger sein dann für 10.3, ne?
Ja. Also es könnte sein, so Enzoffs Rückkehr oder sowas. Ja. Wobei, ich weiß nicht, ob das quasi. Das Ding ist halt, wir hatten halt Enzoff als Finale im Battle for Azeroth das kam nicht so gut an.
Aber gut, da hatten wir Enzoff. Was ist, wenn 10.3 jetzt nicht der Kampf gegen Enzoff ist, sondern gegen irgendeinen Black Empire, schieß mich tot, klickt. Vielleicht der, der geflohen ist, ja, gegen den Tyr gekämpft hat. Und das öffnet dann einfach nur 11.0 Black Empire. Kann es ja genauso sein. Weil, ja. Dass das eine neue große kosmische Macht kommen wird, ist, glaube ich, safe.
Ja.
Wir chillen also, jetzt ein bisschen in den Dragonflights und dann.
Interessant ist ja auch, theoretisch haben ja auch die Paladine ein großes Interesse daran, diese Hand zu finden. Ja, wahrscheinlich. Weil schon. Die haben sich nach dem benannt. Und jetzt haben wir noch diese ganze Geschichte rund um Thoralion, der ja jetzt quasi erstmal König bleibt, weil Anduin vermutlich, hundertprozentig wissen tun wir es nicht, aber vermutlich mit Sylvanas im Schlund bleibt. Ja. Freiwillig. Jetzt vielleicht denkt sich Thoralion so, ey, wir brauchen voll die krasse Armee auf Azeroth, weil ja, das war so sein Ding in der letzten Jahrtausend, krasse Armee des Lichts aufbauen und jetzt machst du das auf Azeroth auch tun. Und da überlegt er sich, alles klar, was haben wir denn in der Vergangenheit an mächtigen Artefakten, um stark zu werden? Und dann erinnert er sich, ach ja, hier, diese silberne Hand, vielleicht wär's das ja.
Natürlich sein, ja. Kann schon sehr gut sein. Ich meine, gehen wir mal weiter. Die Hand könnte ja auch da irgendwo ums Eck liegen, sag ich mal, ne? Tirisfall. Ja. Wir haben da ja auch so ein gewisses Gilneas. Wir haben so einen gewissen Gen. Vielleicht hat er die schon gehabt?
Boah, Gen, also ich mag Gen ja sehr gern, ne? Aber dieser kleine, räudige Hund. Also
dem traue ich zu, eine Hand und einen Keller zu haben. Weißt du, was ich meine? Dem traue ich das halt einfach zu.
Ja.
Und
ja.
Jetzt, wo Anduin da ist, also ich kann mir das schon vorstellen. Gen ist natürlich schon immer, ich liebe diesen Charakter auch, weil ich ihn hasse. Ich hasse ihn wie die Pest.
Ja, ja.
Deswegen liebe ich diesen Charakter.
Ich und mag den auch sehr, sehr gern. War auch cooler Antagonist von Sylvanas einfach.
Aber was ist so, ich meine, er hat sich ja immer mehr schon Anduin jetzt geöffnet, bla bla bla, und man hat immer mehr den ruhigeren Köter, sag ich mal, bekommen. Ja. Aber der zusammen mit seinem good old friend Thoralion, die sich dann gegenseitig wahrscheinlich auch sehr gut aufschaukeln können, das ist wahrscheinlich schon, wenn ich kann mir vorstellen, dass ein Gen sagt, ja, okay, weißt du was, Thoralion, hast recht, guck mal, ihr habt eine Hand im Keller. Machen wir mal was. Das kann ich mir so richtig bei dem vorstellen einfach.
Ja, es ist auf jeden Fall denkbar. Der Gen, ich weiß nicht, das Ding ist halt so bei Gen und Gilneas, für mich, das ist ja ein gefallenes Königreich, so, ne? Ja. Die Worgen sind extrem zersplittert, wir wissen nicht mal genau, wie viele es gibt, wahrscheinlich gar nicht mehr so viele, weil viele sind wahrscheinlich auch gestorben jetzt in Tel Rassil, weil ich glaube, lore-technisch sind die da nie wirklich verschwunden.
Nee, sind sie nicht.
Das heißt, die Anzahl der Worgen ist auch stark dezimiert.
So Sylvanas, die ja auch sehr gut dezimiert hat.
Genau, weshalb, also es könnte ja trotzdem sein, dass die Hand in Gilneas liegt und das Gen das einfach weiß. So.
Ja.
Dass sie die quasi zurückgelassen haben, als sie damals aus der Stadt geflüchtet sind.
Ja, also um die Hand, also ich denke schon, dass wir mit der Hand oder mit Tyr auf jeden Fall ganz krass irgendwas passieren wird. Und auch ja, mit Uldermann. Ja. Muss, weil, ne, wenn Uldermann eine Instanz wird, nicht ohne Grund.
Ja. Ja.
Da bin also ich echt Uldermann, gespannt,
da ja. muss ja irgendwas erzählt werden. Und
die verborgenen Kammern von Uldermann, so heißt es im Text.
Genau, und also das entweder, dass sie da die Hand haben oder vielleicht, wir haben ja diese, also Uldermann, wofür kennt man Uldermann? Haben wir gerade schon erzählt, Archedas, Ironaja, dann kommen da die Zwerge und die Gnome her ursprünglich.
Und vor allem, wenn ich das richtig im Kopf habe, Uldermann noch vor Uldur, ne? Uldermann war die erste Erschaffung.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich habe es gelesen, heute noch. Uldermann war die erste Erschaffung und vorher da gewesen.
Hm.
Also schon also nicht, wichtig, vielleicht.
Ja, vielleicht.
Aber das, Todesschwinge hat nicht umsonst danach graben lassen, ne?
Ja. Den Aspekt, den ich gerade noch aufbringen wollte, ist, die Scheiben von Norgannon sind ja mehrere, sagt ja schon der Name.
Ja.
Und im Grunde genommen sieht, also für diejenigen, die vergessen haben, wie das Ding aussieht, das ist ja quasi wie so ein Schlüsselring, an dem so Scheiben dran sind. Was wäre denn, wenn der gute Archedas die mega smarte Idee hatte, eine dieser Scheiben vom Schlüsselring abzumachen und in einer anderen Kammer zu verstecken, weil da was so Krasses draufsteht, dass man das bloß nicht finden darf, also wenn die Scheiben von Norgannon quasi gefunden werden, dass man dann unvollständigen Satz an Scheiben hat.
Was könnte da, ich meine, die sind ja noch von, alles was da drin steht, ist ja noch von vor Lokens Verrat, vor Fluch des Fleisches, da reden wir ja wirklich über alten Stoff.
Ja, aber vielleicht steht da zum Beispiel drin, die ursprünglichen Landmassen, die ursprünglichen Landkarten von Azeroth.
Ja, könnte. Ich könnte mir jetzt auch da so eine Verbindung ziehen zu Galakrond.
Ja, oder genau, oder Galakrond-Geschichte.
Ich meine, über Galakrond müssen wir, finde ich, eh auch noch irgendwie ein bisschen talken, denn es war die erste, oder das erste Wesen mit Nekromantie.
Richtig, erste Wesen mit Nekromantie.
Und wir wissen immer noch nicht, woher.
Richtig, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Also erstmal dieses Nekromantie-Ding, okay, eins nach dem anderen, Galakrond. Galakrond ist ein riesiger Protodrache. So. Galakrond hat Kannibalismus betrieben, hast du auch schon gesagt, ja? Also der hat andere Protodrachen gefressen. Dabei wurde er immer größer. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ist das eine besondere Eigenschaft von Galakrond oder wäre das bei anderen Protodrachen auch so? Also würden andere Protodrachen auf die Idee kommen, Kannibalismus zu betreiben, würden die dann auch größer werden? Wissen wir, glaube ich, soweit nicht, ob das was ich Besonderes weiß ist nicht oder. Sauber, nee. Ja, ich würde davon ausgehen, dass das so wäre, weil Protodrachen gingen, soweit wir wissen, aus Elementaren hervor. So, was passiert, wenn ein Feuerelementar ein Feuerelementar ist? Es wird größer.
Ja.
Zumindest stelle ich es mir so vor. Also hundertprozentig auch das wissen wir, glaube ich, nicht, aber ich glaube, das ist ein relativ naheliegender Schluss. So, dann die nächste Eigenschaft, die Galakrond hatte, war, dass ihm Tentakel und Augen gewachsen sind.
An sehr unüblichen Stellen.
Genau, an sehr unüblichen Stellen. Also was ich auf dem Rücken, Auge und auf dem Bauch und am Schwanz und hast du nicht gesehen. Oder am kleinen Zeh nochmal 5 extra Zehen. Ich habe keine Ahnung.
Wer das wissen will, ebenfalls nochmal The Dawn of the Aspects, das Buch. Da ist vorne Galakrond drauf gegen die 5 Drachenschwärme. Dort sieht man am Bauch ein paar dieser Tentakel tatsächlich.
Hier. Yep. Es gibt in Hearthstone auch ganz, ganz viele Darstellungen von Galakrond. Kann man auch mal sich anschauen. Auf jeden Fall, diese Tentakelgeschichte und Augengeschichte ist so typisch alte Götter. Also von denen kennen wir das auch mit überall sind Augen und Tentakel. Man hat oft überlegt, ob Yogg-Saron quasi jemand ist, der hinter Galakrond steckt, dass Yogg-Saron vielleicht das Ei von Galakrond damals verseucht hat oder ähnliches, als er herangewachsen ist und deswegen ist es quasi ein verderbter Protodrache gewesen.
Aha.
Und dann gibt's noch diese Nekromantie-Geschichte, dass Galakrond tote Protodrachen, die er tötete, manchmal absichtlich, manchmal unabsichtlich. Unabsichtlich deshalb, weil Galakrond so groß war, wenn er sich nur umgedreht hat, hat er irgendwie die halbe Landschaft zerstört. Dass der quasi diese toten Protodrachen wiederbeleben konnte. Ich glaube, sie hießen unbelebte oder so ähnlich. Unliving Drakes war es, glaube ich, auf Englisch. Und das ist, soweit wir wissen, die erste Anwesenheit von Nekromantie im gesamten Warcraft-Universums.
Weißt du, wer noch gerne Nekromantie nach Azeroth gebracht hat? Der Kerkermeister. Guldan? Der Kerkermeister.
Okay.
Ne, der hat ja. Kel'Thuzad und all sowas, Lich und Hass nicht gesehen, ohne den wäre ja auch Geißel und alles nicht. So, weil wir wissen ja auch, in Wrath of the Lich King, die Geißel und Herr King Arthas haben ganz großes Interesse daran, Galakrons Knochen auszubuddeln und ihn wiederzubeleben.
Richtig.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Lich King auch nur annähernd die Chance oder Macht hätte, gegen einen Galakron zu bestehen, wenn sie ihn wiederbeleben würden. Also, steckt da vielleicht doch mehr hinter?
Ja, also das kann halt auch noch sein, ne? Also, dass so Wahl derjenige gewesen ist, der hinter Galakrond steckte. Oder, und jetzt kommt der Oberkicker, der gute Yogg-Saron ist ja der Gott des Todes. Ist einer seiner alten Titel. Der Grund dafür ist in der Regel, also so wie das in der Regel gedeutet, weil er den Fluch des Fleisches nach Azeroth brachte. Der Fluch des Fleisches machte die Titanengeschmiedeten fleischlich und sterblich und brachte damit den Tod nach Azeroth, wenn man so will. Zumindest für humanoide Kreaturen, also Zwerge, Vrykul, Gnome. Und mit diesem, also das ist der Hintergrund. Jetzt kommt aber eine Deutung, die ist sehr, sehr mutig. Und zwar, der Yogg-Saron hat zusammen mit dem Kerkermeister gearbeitet. Und hinter Galakrond steckt nicht der Kerkermeister oder Yogg-Saron, sondern beide.
Ja.
Dass die irgendeinen Deal hatten. Und deswegen wuchsen sowohl Tentakel als auch Nekromantie als auch die Sterblichkeit. Denn wir haben immer noch diesen einen Schritt, der ist nicht hundertprozentig verstanden, nämlich von Elementaren zu Protodrachen. Und was passiert dort? Etwas, was nicht fleischlich ist, wird fleischlich. Fluch des Fleisches, Yogg-Saron, Sterblichkeit. Vielleicht laufen bei Yogg-Saron ganz, ganz viele Fäden quasi zusammen.
Ja, generell halt, ne? Die Fürsten die alten Götter haben ein sehr weites Netz gesponnen. Und wir wissen ja auch, dass sie ziemlich viele Intrigen und Fäden und dies und das hatten. Ja, wäre durchaus eine gängige Sache. Zeitalter her könnte es passen. Kerkermeister war da definitiv schon da. Yogi war ja auch da.
Das könnte der erste Versuch gewesen sein. Ja, also wir wissen ja, dass Soval schon mal das versucht hat, was er jetzt versucht. Aber wir wissen nicht wann. Und dafür wurde er dann verbannt, etc. pp. Vielleicht war dieser erste Versuch, für den er verbannt worden ist, Galakrond.
Oh, das wäre mega. Das wäre mega. Ich meine, wir brauchen eine Galakrond, wir brauchen Galakrond in Dragonflight, das ist klar. Ob er jetzt tot oder lebendig ist oder sonst was. Ich glaube, lebendig werden wir ihn nicht noch mal haben, weil er dann zu big, mächtig und was auch immer wäre.
Vielleicht als Zeitreisegeschichte, aber
ja, genau, sowas. Über den brauchst du einen Drachenschwarm oder halt einen Abkömmling von ihm oder sowas, ne? So kann man schon bringen. Ja. Aber das wäre natürlich schon sehr weit her, aber sehe ich auch immer noch im Plausiblen. Also sehe ich noch, das könnte passen, ja.
Also ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, so, ne? Weil wir wissen halt, das ist halt so das Ding mit Soval, wir wissen sehr, sehr wenig über ihn, weil er halt neu ist und bla und blub. Aber er muss ja irgendwas gemacht haben. Also, oder sie haben ihn nur verbannt, weil er Fragen gestellt hat. Was ich ein bisschen sehr heftig fände, wenn er doch der Richter war und nicht nur einfach irgendwer.
Ja, aber genau, vielleicht sollte er einfach nur die Klappe halten dabei. Das kann natürlich auch sein.
Ja.
Ja, über Dragonflight selbst. Ich glaube, wir haben jetzt doch gar nicht über das Add-on selbst gesprochen. Nur alles, was davor passiert. Und selbst da haben wir noch nicht mal alles durch. Das ist das Schlimme daran.
Ja, man kommt ja von Hundertstel ins Tausendste.
Ja, genau, das ist das Problem. Was denkst du dir lore-technisch für Dragonflight?
Ja, also erstmal, ich denke, der Hauptplot wird erstmal, ja, also in 10.0 und nicht 10.1 und so weiter sein. Wir kommen zu den Dracheninseln, wir entdecken die Dracheninseln, wir erforschen dort die Geheimnisse und Eigenheiten des Gebietes. Wir gehen dem auf den Grund, was der Ursprung der Drachen ist. und der Ursprung der Macht der Drachen. Das kann auch mit Tier zusammenhängen und so weiter. Aber im Wesentlichen ist es das. Und erst in 10.1 kommt dann der Antagonist so wirklich auf. Also vielleicht wird schon in 10.0 angeteased und aufgebaut und sonst irgendwas. Kann sein. Aber erstmal geht es so ein bisschen Richtung, hey, wir machen mal ein bisschen Entdeckung und Erforschung. So ein bisschen wie im Mists of Pandaria, Pandaria damals.
Ja. Ja, so sehe ich das tatsächlich auch. Also ich meine, ganz klar, dieses, wir gehen forschen, wir gehen entdecken. Wir haben ja wieder auch Ruhm, ne, Pakte, also wie wir jetzt bei den Pakten, haben wir wieder ein Ruhmsystem in den vier Zonen, packen uns da hoch und schalten dadurch Quests frei und so. Das klingt schon ziemlich interessant und lässt dann auch darauf deuten, dass wir halt doch ganz klar den Bogen haben zum, ja, Entdecken. Und bislang liest sich da eigentlich, also der einzige Feind, den wir gerade so rauslesen, sind die Ur-Proto-Drachen und die Elementardrachen. Also wir haben ja tatsächlich auch ein Bild bekommen mit Elementardrachen.
Diese vier Viecher da.
Genau, die schon sehr, sehr cool aussehen. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und lore-technisch, es wurde ein Bild gefunden oder es wurde ein Bild weitergeleitet von einem Tauren. Brennend. Ich kann mir vorstellen, dass wir ein Ebenhorn halt wiedersehen. Wer den nicht kennt, der ist in Legion in Hochberg. Questen wir sehr viel mit ihm. Aber das letzte Mal, wo wir ihn sehen, tatsächlich ist er im Herz von Azeroth, da in der Kammer von Azeroth, wo wir auch unser Herz von Azeroth da, die Halskette, gemacht haben. Und dort war er mit Furorion. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Typi, der wird, wo ich mir nicht sicher bin, wo ich mir nicht einordnen kann, wo stecken wir den in Dragonflight hin? Wird er derjenige sein, der den schwarzen Drachenschwarm dann übernehmen wird? Wird er der Aspekt oder Chef von denen werden? Kann er das überhaupt? Ist er gut? Ist er böse? Wird er böse werden? Enzod ist immer noch da unten. Mhm. Wenn er jetzt der Aspekt der Erde wird, könnte er dem anfallen? Schwierig.
Ja. Also Furorion ist vielleicht ein bisschen übereifrig, ne? Das ist so das Ding bei Furorion. Der ist halt, Furorion ist, wie alt ist der jetzt? 10 Jahre? So um den Dreh? Ungefähr? Also Furorion ist ein Kind, so.
Ja.
Und Ebenhorn ist, ich weiß nicht, wie viele Jahrtausende alt.
Ja, könnte halt so ein Lehrmeister sein, ne?
Genau, er könnte ein Lehrmeister sein oder ein Papa. So ein bisschen, Furorion ist ein bisschen eine Pubertät. Der will irgendwie jetzt alles revolutionieren, der will es besser machen als sein Papi, nämlich der gute Neltarion. Und also der Furorion hat beste Absichten, aber so wie junge Kids manchmal sind, ist er vielleicht auch ein bisschen übermütig und fährt ein bisschen zu schnell mit dem Drachen gegen die Wand. Und da ist vielleicht Ebenhorn so ein bisschen derjenige, der ihn immer ein bisschen erdet, weil das auch so gut passt zum Aspekt der Erde.
Ja, vor allem hat er ja auch einen gewissen Dolch, ne?
Ja, wahrscheinlich besitzt er noch Xalatas, richtig, richtig. Und da ist halt die Frage, ob da Enzoth drinsteckt. Und wenn er das tut, ob Furorion das weiß. Und wenn er es weiß, ob es jemanden erzählt.
Aha.
Oder ob er sich denkt, oh nee, das behalte ich mal besser für mich, bevor die mir misstrauen.
Hat. Ja, vielleicht hat er ja seinen Masterplan, wo er weiß, ich muss nur die Dracheninseln erreichen. Und dann kann ich ihn dort durch irgendwas kaputt machen, weil ich weiß, da gibt's irgendetwas, ne?
Ja, oder einsperren.
Ja, genau.
Wobei er ist ja jetzt gerade eingesperrt, aber
keine Ahnung. Ja, gut, wie leicht da was rauskommt, wissen wir ja.
Stimmt.
Ja, aber doch, wie das Furorion, kann ich ganz schwer einschätzen, wo wir den sehen werden. Was denkst du denn zu Ysera eigentlich? Kommt die wieder?
Ich bezweifle es. Ich glaube, die bleibt zurück in Shadowlands tatsächlich.
Aha.
Und die Story der grünen Drachen wird es halt sein, wie sie dieses Machtvakuum überwinden.
Ja,
also ja. Wir haben ja ihre Tochter, oder das ist immer so ein bisschen problematisch, wenn wir von den Töchtern und Söhnen von Drachen sprechen. Die haben tausende Kinder. Ja. Das ist immer so ein bisschen seltsam. Aber es gibt irgendwie besondere Kinder, die Erstgeborenen oder ich habe keine Ahnung.
Nee, das sind tatsächlich die, um die sie sich kümmern. Also sie picken sich von den Eiern welche raus. Das stand auch in irgendeinem, ich glaube auch in Dawn of Suspects, weiß ich nicht. Sie picken sich besondere Eier raus und die wählen sie dann entweder zu Partnern oder aber zu Kindern.
Ja, genau.
Und weil in der Theorie ist Coriatrasias, also der Mann von Alexstrasza, ihr Kind. Mhm. Ist halt irgendwie ein bisschen doof, aber ja.
Ja, die Drachen sind da ein bisschen anders. es gibt halt, oh, wie hieß sie noch? Mivifra oder so ähnlich.
Nethendra.
Hieß sie so?
Nethendra. Der Name sagt mir gerade, was ist ein Drache? Definitiv, Nethendra.
Also ich meine diejenige, die in der Herzkammer steht. Ah ja, doch, ist Mirifra. Mirifra of the Dream.
Okay.
Die sehe ich aktuell als die Nachfolgerin von Ysera, aber die muss halt erstmal aufgebaut werden.
So. Ja. Also ich sehe eine Chance, dass Ysera zurückkommt. Da sehe ich eine Chance. Weil wenn dieses ganze Samengetütele nicht für den neuen Nachtelfenbaum ist, also diesen Samen, den man in den Daten gefunden hat und diese Cinematics, so Winter Queen's Gift. Man hat jetzt auch übrigens eine neue Animation von Tyrande. Tyrande streckt dabei die Arme aus und es passt genau dieser Samen rein. Also sie trägt definitiv diesen Samen, Tyrande, das weiß man schon, das geht ganz klar fest. Und wenn das vielleicht gar nicht der Weltenbaum ist, sondern die Winterkönigin, gibt Ysera sozusagen, also diese Art Reinkarnation, es ist ja möglich, es können ja mächtige Wesen aus dem Ardenwald wieder auf Azeroth reinkarniert werden, wenn sie halt den Samen mitgibt, um eben dafür oder was auch immer, weil sie die Drachenaspekte gebraucht werden oder was auch immer, diesen Ysera da reinpackt und sagt, ja, ihr müsst den in irgendeinen Drachenhort legen oder in irgendwas.
Ah, okay.
Und dann kommt sie zurück. Das kann sehr gut sein. Weil der Samen ist ganz klar von der Winterkönigin.
Ja, finde ich eine interessante Variante. Man kann das natürlich ein bisschen auch variieren, sage ich jetzt mal, und sagt, vielleicht kommt nicht Ysera zurück, aber dass Ysera noch mal quasi ein Kind zur Welt bringt.
Ja, genau, ihren letzten Abkömmling oder sowas, ne?
Genau.
Und mit ihrer Essenz vielleicht sogar.
Genau. Und dann haben wir Ysera 2.0 oder so. Und die eigentliche Ysera bleibt aber in den Shadowlands. Ja, finde ich sehr spannend.
Könnte ein cooles Feature werden.
Ja, das Ding ist nur, ich habe mich sehr damit angefreundet, dass wir dann Weltenbaum pflanzen, was ein bisschen widersprüchlich ist zu unseren bisherigen Weltenbaum-Theorien. Also bisher war es ja immer so, wir haben Zweige von Garnier, die wir irgendwo einpflanzen, und dann kommt auch aus dem Weltenbaum. So habe ich das zumindest immer verstanden.
Ja.
Jetzt, das Ding ist, also dieser Samen, den wir da kriegen, ne, das Modell dazu sieht ja aus wie die Träne von Elun.
Ja, unter anderem,
ja. Genau, nur halt umgefärbt und dann ist doch, glaube ich, noch eine Blume drauf.
Und es ist ein Herz drin. Also nicht ein Herz in Herzform, ne, wie man jetzt ein Herz malt, Kinder oder so, sondern tatsächlich in einer Form eines schlagenden Herzes.
Oh, das wusste ich nicht.
Es gibt, und zwar sieht man es auch nur, wenn man es im Data-Viewer halt vom WoW-Tools sich reinzieht, da sieht man die unterschiedlichen Ebenen, die World of Warcraft, also die Designer dort benutzt haben. Und wenn man jetzt von außen diesen Samen sieht, kann man es doch ganz leicht erkennen, diese feinen Adern, die sich eben von diesem Herz sozusagen wegschlängeln. Und wenn man dieses Holzdesign drumherum wegnimmt, hat man in der Mitte ein Herz mit Adern, die davon weggehen. Sehr cool.
Ja, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen widersprüchlich, weil ich dachte, okay, die machen jetzt einen Weltenbaum, aber nicht einfach irgendeinen Weltenbaum, sondern so ein Weltenbaum, wie sie im Ardenwald wachsen, mit dem Hintergrund, dass Sylvanas sammelt jetzt all die Seelen im Schlund ein, aber die kommen dann nicht in den Ardenwald, sondern dorthin, wo dieser Baum gepflanzt wird, also wieder zurück ins Leben.
Ja, und oder vielleicht, um ihn zu nähren.
Oder das.
Um ihn das wachsen zu lassen.
Ist das nicht ein bisschen...
Ja, also, jetzt wo ich es ausgesprochen habe, vielleicht kriegen sie auch oder werden dann Tiere dort wiedergeboren dadurch.
Sie leben dann als Irrwische um den Baum
herum. Ja, genau. So. Ne? Also das kann natürlich durchaus alles plausibel sein. Aber das ist schon... Also ich habe mich auch sehr damit angefreundet, dass es ist. Nur jetzt, wo das ganze Drachenflight doch bestätigt ist, sah ich da eine Chance, dass Ysera irgendwie so zurückkommt. Also The Winter Queen's Gift kann man halt auch so weitläufig einfach ausbauen. Ne? Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm.
Ja, da sind wir noch sehr, sehr interpretationsoffen auf jeden Fall.
Ja. Aber so, dass die Nachtelfen noch was zurückbekommen, also dass da wieder ein Ort ist, fände ich wichtig. Wichtig wäre die Frage, wohin? Wo würden sie es bauen? Es gab jetzt einige Theorien, dass eben diese Tirisfal-Umbauten so sind, dass eben dort der Samen eingepflanzt wird, um die Seuche zu reinigen. Was hältst du davon?
Boah, also Also, ja, wir haben die Schildmeiden und Toten. Also, ja, vielleicht, maybe, aber nee. Also, oder? Nee.
Ich meine, ein Weltenbaum da oben, in Tyrus Fall, wäre natürlich schon eine krasse Sache für die Allianz. Ja, an sich, klar.
Ja.
Zweitens, einen Weltenbaum auf Tyr wäre dann auch noch mal eine ganz andere Angelegenheit. Und ja, definitiv wäre das eine Macht und Magie, die es schaffen könnte, die Seuche zu reinigen. Weil Drachen, ne, so, also was heißt Drachen, vielleicht kommen dann die Drachen und helfen damit oder halt, ne, die Winterqueen, das ist halt ja so die Energie, ne, so die Macht.
Ja.
Das könnte passen.
Ja, ja, ja. Also bisher wissen wir nur von den roten Drachen, die das können.
Ja.
Ne? Trotzdem, ja. Aber nein, das tun die mir nicht an. Ich mag doch meine Untoten. Ich will auch keinen Baum haben.
Also ich habe bis heute auf allen meinen Untoten bin ich immer sofort zu Tsidormi und gehe wieder in die alte Zeit, wo Tyrus wohl nicht zerstört ist. Wirklich auf jedem.
Ja, ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen.
Ganz schlimm. Ich kann das nicht mit ansehen, diese Schneise. Ich bin da wirklich gespannt, was da kommt. Also der Samen hat auf jeden Fall einiges zu sagen und die Story dazu wird in 925 kommen. Ob sie schon was mit Dragonfly zu tun hat, weiß ich nicht. Schwierig.
Ja, ist wirklich nicht so simpel.
Könnte das Beben sein, was das auslöst mit dem Dragonfly? Dass der Baum sich eingräbt und vielleicht auf Tier stößt oder wo auch immer sie den sonst hinsetzen?
Puh, also
das blaue Leuchten erklären.
Ja, stimmt. Wir haben dann das blaue Licht, was wir auch kennen von Arnwald.
Ja,
auf
genau.
Auf jeden Fall. Blaues Leuchten könnte auch hinweisen auf Leylinien.
Ja, ja, ja.
Und Leylinien sind irgendwie verbunden mit wahrscheinlich Azerith und Azeroth und so weiter.
Ja.
Wir wissen, dass dort, also zumindest der Sonnenbrunnen ist ja in der Nähe, ein bisschen schwierig, aber der Sonnenbrunnen ist ein Nexus von Leylinien. Zitat aus Warcraft 3.
Ja.
Von Kel'Thuzad. Ja, vielleicht.
Was würdest du denn denken, wo würden sie einen Weltenbaum hinbauen? Einen neuen. Weil der muss auch Platz, ne? Ich würde nichts wissen, wo wir auf der Map irgendwo Platz hätten dafür.
Ja, gut, Teldrassil einfach dort, wo der alte Baum war, wäre natürlich eine Idee. wenn das nicht geht, weil der immer noch brennt und Platz verbraucht. Dann würden die Nachtelfen sagen, dass sie den in Feralis pflanzen.
Feralis? Ja. Ja.
Oder das tun sie nicht, weil sich niemand für dieses Gebiet interessiert.
Ja, aber das passt ja zu den Hauptstädten. Ja, könnte, durchaus. Vor allem könnte das dann auch wieder mit dieser Explosion sein. Was ist, wenn die Dracheninseln einfach links von Kalimdor sind? Kann ja auch immer noch sein, wir wissen ja immer noch nicht genau, wo sie sind. Dann ist natürlich der Explosionsradius relativ nah, wenn da irgendwie Anzapfen von dem Baum geschieht. Aber ja, schwierig. Ich wüsste halt wirklich keinen Ort, wo man den Baum sonst hinbauen könnte. Und warum man den dorthin bauen würde.
Das ist halt die Frage, ob die Locations, die es so gibt, ob die einen tieferen Sinn haben oder nicht bei den Weltenbäumen. Gut. Also ich glaube, wir haben keine Hinweise darauf, außer bei Nordrassil. Ich glaube, bei Nordrassil ist es ganz eindeutig gewesen, dass der Berg Kial und so weiter eine Verbindung zu den wilden Göttern und zum Smaragd und Traum hat und bla und blub.
Genau.
Aber die anderen Locations wirkt, also ich wüsste gerade nicht, dass die irgendwie eine besondere Bedeutung hatten.
Nee, wüsste ich auch nicht. Aber ja, wie gesagt, also ich würde mir den Kopf darüber zerreißen, wo ein sinngemäßer, dann auch natürlich für die Fraktion muss es so sein, ne, klar, für die Allianz. Man würde sich jetzt nicht vor Orgrimmar irgendwo in Durutas so ein Ding bauen. Komisch. Also mir fällt nichts ein.
Ja.
Wo der hin könnte. Ob der Samen vielleicht auch dafür da ist, um Teldrassil einfach wieder erblühen zu lassen, ob das geht. Kann natürlich auch sein, dass man einfach den Samen dort reinschmeißt und Teldrassil ist wieder Teldrassil.
Ja, so könnte man auch das, ich sag mal, das, die Problematik mit diesem Garnier-Geschichte dann lösen.
Ja.
Na, weil, also, du hast halt diesen Bruch dann, dass du sagst, okay, nicht alle Weltenbäume entstehen durch Zweige von Garnier, sondern das ist halt die Problematik, die wir dann hier hätten.
Ja, das stimmt wohl. Das stimmt. Das ist hart. Was sagst du zum Bronzedrachenschwarm? Der Bronzedrachenschwarm.
Ich glaube, der ist super wichtig. Der ist deshalb wichtig, weil Dragonflight hat viel Lore, die viele Spieler nicht kennen. Und ich glaube, also ich hoffe, sagen wir mal lieber, ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich denke, dass das passieren wird, aber ich hoffe, dass Blizzard relativ viel, in Anführungsstrichen, also mindestens so 2 oder 3 Dungeons macht, mit Höhlen der Zeit oder so ähnlich. Damit Spieler verstehen, was dort Phase ist und was da passiert.
Ja.
Und da, in diese Kerbe wird der Bronzene Drachenschwarm wahrscheinlich eine Rolle spielen.
Ich würde auch hoffen, ich gehe da völlig mit dir gleich, ich sag auch ganz klar, entweder kriegen wir Szenarios vom Drachenschwarm, vom bronzenen Drachenschwarm, so eine Art Chromie-Feature, Chromie-Time, keine Ahnung, dass man zurückblickt in irgendwelche Szenarien und dort erklärt kriegt, Galakrond-Kampf, dies, das, Aspekte, wie wurden sie bemächtigt, irgendwas. Oder das Vernebeln halt der Dracheninseln. Oder eben Dungeons kommen, das wäre natürlich auch cool, wobei ich das mit Szenarien besser finde, denn Dungeons kriegen immer mehr automatisch diesen M-Plus-Charakter, leider Gottes. Ich laufe zwar gerne auch noch Dungeons, aber es ist schwierig, glaube ich, für die Dungeon-Entwickler, Lore und Dungeon ineinander zu packen. Vor allem, wenn es um solche Lore geht. Deswegen würde ich da ein Szenario bevorzugen, weil ich glaube, das ist ziemlich schwer mit diesem, ja, kompetitiven Charakter, den M-Plus oder den Dungeons immer mehr bekommen. Ich würde mir aber auch extremst wünschen und wirklich, das ist ein riesiger Wunsch, dass der nächste Raid, den wir kommen, gut, der erste Raid wissen wir, dass es nicht in den Höhlen der Zeit ist, aber dass der zweite Raid in den Höhlen der Zeit ist. Das wäre so ein Galakrond-Kampf. Könnte tatsächlich ein Galakrond reinbringen, ohne ihn reinzubringen, weil man kann ihn nicht ins Aktuelle reinbringen, glaube ich nicht. Der ist zu krass. Ja.
Man könnte Galakrond in Höhlen der Zeit als Raid reinbauen.
Frage ist so, was machen wir als Menschen da? Wahrscheinlich irgendwas drumherum, der irgendein Drachenschwarm oder sonst was versucht, das zu unterbinden. Oder Yogg-Saron oder was weiß ich was. Und wir sind als Menschen oder sonst was irgendwo gar nicht am Kampf richtig beteiligt, sondern kriegen ihn nur mit.
Zum Beispiel. Oder der Kampf zwischen den Cetraxi und Tyr wird reingebaut.
Ja.
Oder vielleicht noch das dazu, wie Tyr die Scheiben von Organon klaut oder so.
Ja.
Und wir müssen quasi ihn dabei eskortieren. Das ist dann so ein Escort-Dungeon. So vielleicht so ein bisschen erinnern an der Schwarze Morast, wobei der Schwarze Morast ein echt beschissener Dungeon ist, aber.
Ich habe ihn damals in Burning Crusade gemocht, denn ich war Frostmagier, stand die ganze Zeit bei Medivh und habe einfach nur Eislanzen auf die kleinen Welpen gemacht. Das war toll, die ganze Dungeon lang. Das war toll. Ich weiß, wie sich Palas im Molten Core gefühlt haben.
Ja, also, ne, es gibt viele Optionen. Man kann, oder sie erzählen ja Geschichten, die wir noch gar nicht kennen, aber die irgendwie wichtig werden dann vielleicht, um zu verstehen, welche Geschichte die Dracheninseln haben.
Ja, also die Möglichkeiten sind enorm. Ne, die sind riesengroß, was man. Also ich sage auch, der Bronze-Drachenschwarm wird definitiv einer der wichtigsten. Und jetzt kommt die wichtigste Frage. Kommt er zurück? Nostormu?
Ja.
Echt?
Aber nur sehr, sehr kurz. Das ist meine Prediction. Ich sag, der hat einen Auftritt. Und der wird so einen Auftritt haben, wo du dir denkst, what the fuck, was ist jetzt los? Der wird sowas sagen wie so wie Sovar letztens, so, ihr seid nicht vorbereitet auf das, was kommt. Und dann fliegt er weg oder so.
Ja, und verschwindet wieder oder so, ja.
Genau. So, oh mein Gott, wir haben keine Zeit mehr. So ein Ironiespruch wird es wahrscheinlich sein, auch noch so.
Die Chromie kommt vorbei, baut ein Stundenglas auf und wir sehen mal kurz eine Vision oder können ihn anrufen und dann sagt er, ey, wir haben keine Zeit, ne?
Ja, oder er sagt sowas wie, oh mein Gott, ey, die Ewigkeit dauert ganz schön lange.
Ja.
Wir haben keine Zeit mehr. Und so, was erzählst du?
Das ist aber so typisch World of Warcraft. Also das könnte sein, ja. Glaubst du, der ewige Drachenschwarm Morrowind kommt? Wir haben noch, du wolltest noch eine Sache, ich glaube, damit können wir dann abschließen, bevor wir hier zu lang werden. Du hattest ja eben noch den Leak. Weiß ich, willst du bestimmt, oder?
Genau. Also es gab einen Leak, der wurde nochmal neu gepostet, meintest du, vor 3 Tagen. Das ist so die Quelle, die ich hatte. Aber anscheinend ist er noch älter.
Aus dem März.
Aus dem März. Und das ist gar nicht viel. Das ist nur so ein bisschen Text. Und das Besondere an diesem Leak ist, da stehen sehr, sehr viele Punkte drin, die mal mehr, mal schwieriger zu erraten sind. Aber alle ersten Punkte treffen zu. Das erste ist Dragonflight, also der Name passt. So, jetzt kann man sagen, ja gut, das kann man aber noch erraten. Dann New Race Draktyr. Ich sag mal, da muss man schon ganz schön gut sein, dass du sowohl den Namen des Addons als auch den Namen einer neuen Drachenrasse errätst. Dann wird es aber noch evidenter, weil dann steht auch noch New Class Invoker. Und spätestens jetzt sage ich, okay, wer auch immer das hier gemacht hat, der wusste was. Also du kannst nicht in Folge dreimal.
Ja.
Das ist schon so, du würfelst nicht nur einmal hintereinander die 6, sondern ganz schön oft. Dann kommen noch Dragon Eyes 5 Zones. Okay, das ist einfach zu erraten gewesen, ja. Aber trotzdem stimmt auch. Dann Rework Talents. Stimmt. Dragonflight Covenant. Ja, stimmt. Mal gucken. So.
Ja, doch, es ist bestätigt worden gestern im Interview. Wir kriegen Pakt, also das Pakt aus Shadowlands-System kommt safe mit nach Dragonflight. Wir werden in den 4 Zonen Ruhmstufen haben. Die gehen nicht mehr nach diesem alten Rufsystem, sondern dieses Pakt-System. Dragonflight Covenants ist bestätigt im Interview gestern. Wurde auch so genannt als Dragonflight Covenant.
Okay, aber es hat zumindest in der Ankündigung jetzt nicht so großen Raum eingenommen. Also, ne, dann, aber das ist viel interessanter dann. No Player Power. Stimmt auch. Also, zumindest soweit wir wissen, ne, gibt es diesmal keinen, was weiß ich, Soulbound oder so. Nee,
das haben sie halt im gleichen Atemzug auch gesagt, wo sie eben diese Dragonflight Covenant gesagt haben, dass die ganz klar kommen, haben sie auch gesagt, dass das Quest freischalten wird, kosmetische Sachen freischalten wird, Reisemöglichkeiten, Sachen für diesen Drachen, den man sich halt ja da anpassen kann, aber kein einziges Wort über Player Power.
Richtig. So, und dann kommt ein Punkt, da könnte man jetzt sagen, also haben wir zumindest, glaube ich, soweit ich weiß, nicht zugehört, nämlich New Allied Race Pre-Order Bonus.
Da kann ich was zu sagen, in den Daten zu 925 oder beziehungsweise schon seit 9.1 sind Vorbestellerdaten drin. Schon mit 9.1 haben sie die ersten Sachen für Vorbesteller reingepackt in die Daten, sie schlummern da bis heute. Da sind immer wieder ein paar Sachen hinzugekommen, zum Beispiel jetzt diese Haustiere, diese Drachenhaustiere, die man gefunden hat, diese 10 Stück, so 2 unterschiedliche Haustiere mit jeweils 5 Farben, 5 Schwärme. Außerdem gibt's Transmogrifikationssachen, die man eben nicht als einzelne Transmogrifikation kaufen kann, sondern die an eine an ein neues Volk oder sowas gebunden sind. Und es gab die Überarbeitung von gewissen Skins, Skeletten. Also die Grundmechanik, worauf die Charaktere aufgebaut sind. Es sieht, also unter uns Data-Minern sind wir uns alle zu 90% einig, es wird noch ein verbündetes Volk kommen. Also wirklich von
allem. Aber es ist zumindest ein Punkt, wo man sagen kann, der ist jetzt nicht so hundertprozentig bestätigt, ist nicht so ganz klar nachweisbar wie der Rest, den ich gerade genannt habe.
Nee, klar, weil es noch nicht passiert ist, ja.
Genau. So, und dann kommt als nächstes Vraffion, also Furorion, and Alexstrasza, Main Heroes. So, wir wissen Alexstrasza auf jeden Fall, die kriegt ja quasi ein ganzes Gebiet und mit ihrer roten Drachenschwarm. Dass Furorion eine Rolle spielen wird, wissen wir auch. Ob es Main Hero, schwierig zu sagen. Aber okay, passt. Und jetzt kommt quasi die Hammer-Info, nämlich Villian ist Murosond.
Ja, gib her.
Also ich denke, dass das sein kann, aber nicht als Hauptbösewicht, sondern das ist dann eher so wie bei Legion, wenn man dort gesagt hätte, Villian Xavius.
Ja.
Oder so.
Ja, oder Queen Dingsbums da, ne? Surama, der
Queen Rage. Ashara.
Ja, sowas dann. Ne, nicht Ashara, ja, also, sondern, wie heißt der? Elisra, ne, nicht Elisra. Oh, wie? Gul'dan war das da außerdem, stimmt nicht.
Gul'dan.
Der war der Boss davor, ja. Ach, ja, genau. Also steht ja auch nur Villian und nicht Main Villian. Und vom Release Q1 2023 deckt sich tatsächlich relativ gut, da wir jetzt gerade noch keinen Vorverkauf haben. Wir wissen, WOTLK kommt 2022. Sieht gerade alles streng danach aus, dass Q1 2023 eingepeilt wird. Ne?
Also, ja, passt. Ja, also wenn sie dieses Jahr vorhätten und das für realistisch hielten, hätten sie das gestern angekündigt.
Glaube ich auch.
Und dadurch, dass sie das nicht getan haben, wird wahrscheinlich ihr internes Arbeitsdatum Quartal 1 2023 sein, mit der Option, falls eventuell vielleicht die Alpha-Beta perfekt läuft, doch noch 2022, genau. Aber eher nein.
Sehe ich auch so. Also ich denke, ein WOTLK werden wir im Oktober sowas roundabout sehen. Somit ist die Chance für ein Dezember-Release immer noch gegeben. Aber angepeilt ist wahrscheinlich ein 2023. Sehe ich auch so.
Genau, also diese Sache, also dass Murosond hier genannt wird, wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass die Bronze und Drachen eine Rolle spielen werden und hoffe es auch. Und dass wir damit erleben werden, was weiß ich, was mit Galakrond und so weiter war, was wir gerade alles gesagt haben.
Ja.
Und dann wird natürlich Murosond eine Rolle spielen, so, weil er halt der Antagonist von Nostormu ist und er selbst, was ja der ganze Gag am Bronzen Drachenschwarm und dem Zeitreiseparadoxon ist.
Ja. Ich meine, generell, Murosond ist ja ein sehr wichtiger auch. Ich meine, er ist ja Nostormu. Also.
Ja. Andersrum. Und es. Vielleicht ist das auch das, was Soval meinte mit dem What is to come, damit das noch bekloppter ist mit dem What is to come, ist ein Zeitreiseparadoxon, weil das, was kommen wird, ist schon da, aber wir wissen noch nicht, dass es passiert gewesen sein wird.
Ja, ja. Ich liebe die Bronze-Drachenschwarm jetzt schon. Ich weiß schon, warum wir für Chromie genommen haben. Ja. Da ist halt auch das Potenzial ist bis ins Unermessliche.
Ja, ja, ja.
Weil wir halt alles mit diesem ewigen Drachenschwarm hätten machen tun können und die mit uns.
Und vielleicht auch schon haben und wir wissen es nicht, weil genau. Die Zeitlinie halt so ist, wie sie ist.
Genau, also es ist sehr komisch. Aber ich sag, wir werden Murosond sehen, bin ich auch ziemlich dabei. Wir werden Murosond sehen. Ich gehe auch sehr ad hoc mit diesen verbündeten Völkern. Ich sag immer noch, das wird so eine zusätzliche Feature für Jäger oder was weiß ich, weil halt wir werden diese dunklen Waldläufer oder so bekommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und das könnte schon sehr gut passen. Also der Leak, generell waren die Leaks in den letzten Monaten alle ziemlich gut, muss man sagen. Deswegen denke ich schon, das könnte passen. Das könnte wirklich passen.
Genau.
Ja. Oh. Wir haben uns ein Date gesetzt. Also, ich glaube, das sollten wir dann jetzt auch,
nicht? Ja, genau. Also damit wir nicht ewig reden, ich würde sagen, wir kommen dann langsam zum Schluss. Aber keine Angst, ne? Also wir werden jetzt regelmäßig, jetzt am Anfang von jede Woche eine Folge aufnehmen. Und zukünftig wird es dann irgendwann auf alle 2 Wochen hinauslaufen, wenn nicht mehr ganz so viel los ist. Aber zumindest jetzt in der Anfangszeit, wo noch richtig viel Futter da ist, machen wir jede Woche jetzt Updates und die neuesten Theorien und so weiter und so fort.
Und wenn komischerweise irgendwann auf einmal mittendrin ein roter Stern nicht da ist, werden wir natürlich eine Sonderfolge machen.
Richtig, richtig.
Übrigens, um eure Brains jetzt nochmal wirklich auf Volldampf zu bringen, auf keinem der Bilder, die wir zu Dragonflight gefunden haben, ist ein roter Stern.
Mhm.
Und man kann in alle Himmelsrichtungen gucken. Und damit wünsche ich euch von meiner Seite schon mal einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Und vielen lieben Dank fürs Zuhören von meiner Seite.
Auch von meiner Seite. Ciao.
Tschüss.